ARD.
Mein Name ist Mario Neumann und in diesem Bremen 2 Podcast spreche ich mit Menschen, die ich gar nicht kenne. Ich laufe mit einem Schild durch die Gegend, auf dem steht eine Stunde reden und dann haben da Leute Lust und Zeit zu, wir verabreden uns, setzen uns ins Studio und reden. So wie mit Renate, die ganz begeistert davon ist, dass es Selbsthilfegruppen gibt.
Die haben Prinzipien festgelegt, wie solche Gruppen zu laufen haben.
Sehr schematisch strukturiert.
Ja, aber dadurch, dass das so durchstrukturiert ist, gibt es die immer noch, ne, auf der ganzen Welt. Das finde ich beeindruckend. Ne? Und das war so mein Anfang, auf so einem Weg eben auch an eine höhere Macht zu glauben, die da irgendwo ist und die mir auch helfen kann.
Renate konnte Hilfe gebrauchen, war zu empfindsam für manche Alltagsmomente und in ihrer Familie gab es viel psychische Leiden. Sie selbst weiß auch, was Depressionen sind. Von Medikamenten hat sie allerdings die Finger gelassen.
Weil ich fühlen wollte. Ich glaube, ich wollte das fühlen. Das war oft so 3 Wochen schlecht und dann von einem Tag auf den anderen war es dann weg. Das hätte ich ja, wenn ich ein Medikament genommen hätte, hätte ich gar nicht gewusst, ist das jetzt daher. Ne? Kontrolle darüber gibt es ja nicht. Aber diese Erfahrung ist halt, ich komme da mal wieder raus und die habe ich jetzt hier oft genug gemacht. In dem Moment fühlt sich dann schrecklich an und ewig und so, aber einfach als Erinnerung. Auch um Menschen, die Depressionen haben, besser zu verstehen. Das kann man ja nicht verstehen, ne? Wenn jemand keinen Antrieb hat oder nicht kann oder so, ne? Dann denken wir, mach doch einfach oder so, ne? Aber das ist nicht so.
Was sie gemacht hat, als beim Trampen ein Auto gebrannt hat, was sie als Au-pair in Finnland verwirrt hat und was passiert ist, als sie einer wildfremden Frau Ostereier geschenkt hat, das erzählt sie jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo Renate.
Hallo Mario.
Wir haben uns für ein Du entschieden und für nur Renate ohne Nachname. Ne?
Ja.
Fühlt sich für dich einfach
entspannt.
Richtig an. Mhm. Getroffen haben wir uns im Grünen, im sogenannten Naherholungsgebiet, im Blockland. Es ist wirklich schön zum Radfahren und genau das hast du auch gemacht, als du da längst gekommen bist.
Genau, ja. Das war zufälligerweise der Geburtstag meiner Freundin, die ja auch gestern da war. Und als ich das Schild gesehen habe, naja, aber das ist dort ja ungewöhnlich, ne, dass irgendjemand ein Schild zeigt oder so. Und habe mich gefragt, was soll das? Und ist das jetzt eine Demonstration? So eine Mini-Sache für die Natur? Ja, und dann habe ich ja gleich zugebissen. Ich habe dann gelesen, eine Stunde reden und das kannte ich ja. Und ich finde das eine tolle Idee, einfach so normale Menschen auch mal zu Wort kommen zu lassen. Ne?
Kennst du es aus dem Radio oder aus dem Podcast?
Aus dem Radio. Ich höre ziemlich viel Bremen 2. Muss ich mal irgendwie drüber gestolpert sein, so 1-2 Mal.
Und dann haben wir auch schon gequatscht, weil das war die Frage, zeichnen wir heute auf oder wann? Und, ne? Und da habe ich gemerkt, so ein bisschen Gedanken hast du dir schon gemacht. Oder vielleicht auch Sorgen, ich weiß es nicht. Aber inzwischen geht es dir gut, oder?
Ja, jetzt muss ich mich erstmal hier an die Studioatmosphäre gewöhnen.
Ja, aber wir haben helles Licht, weil wir auch dieses kleine Filmchen machen für Instagram und Facebook. Wer da Bremen 2 folgt, kann dann alle 2 Wochen sehen, welchen neuen Gast wir im Studio hatten. Und das war quasi dann der Weg zu einem besonderen Ereignis anlässlich des Geburtstags oder war der Weg das Ziel?
Wir wollten einfach eine kleine Radtour machen, sind dann nach Lilienthal gefahren, haben dann Kaffee getrunken und sind dann wieder zurück und haben dann im Garten weiter gefeiert.
Wie alt ist sie geworden?
65.
Wie alt bist du?
Fast genauso alt. Aber noch nicht ganz.
Das ist dann irgendwann die Zeit, wo dann man nicht mehr arbeiten gehen muss.
Ja, ich muss nicht mehr arbeiten gehen, jetzt schon. Dieses Jahr schon nicht mehr und bin dabei, mich da so voll drauf einzulassen. Und das ist wunderschön.
Also nichts von wegen Loch oder Krise?
Oder? Nee, gar nicht. Nee. Das wusste ich aber vorher schon. Weil die Arbeit ist vielleicht ein Thema, was wir ganz kurz abhaken können.
Okay.
Das ist nicht so unbedingt das spannendste Thema in meinem Leben gewesen. Musste ja sein, ja.
Warst du am Band bei Mercedes?
Nee, also ich habe Lehramt studiert. Die Fächer finde ich ja gut, Kunst und Englisch. Aber das Lehramt war nicht das Richtige für mich. Zu sensibel, eben auch zu sensibel für Klassenführung und Gruppenführung und sowas, was da in der Schule alles ansteht. Aber ich habe Glück gehabt, ich habe dann so Nischenplätze ergattert. Also ich habe 10 Jahre lang Bildungsförderung für Roma-Kinder, das war damals ein Projekt, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Also Roma und Sinti-Kinder in kleinen Gruppen unterrichtet, Lesen und Schreiben und Mathe. Und das hat eigentlich Spaß gemacht und dann war ich noch 10 Jahre in der Schulbibliothek.
Wie waren die drauf, die Kids? Wie alle anderen auch oder schon irgendwie besonders?
Total unterschiedlich. Also auch die Familien sind total unterschiedlich. Ne? Also es gab welche, wo die Eltern auch nicht lesen und schreiben konnten. Ne? Und das ging natürlich dann auch schwer mit den Kindern. Die kamen ja auch aus unterschiedlichen Ländern, also viele aus Polen, die waren eigentlich eher gut situiert und andere aus Kroatien oder so. Das war dann manchmal auch so elend, ne? Die sind ja auch manchmal nach Hause gegangen, wenn die nicht gekommen sind und haben auch einiges gesehen, dass sie da so halb angezogen, barfuß da durch die Gegend liefen und das war ganz schön, aber wir mussten uns immer mehr dafür rechtfertigen, dass wir jetzt eben nur Sinti und Roma genommen haben, weil das ist eben dieses Projekt war und die anderen Kinder hatten natürlich eben solche Bedürfnisse oder Bedarf bestand da. Und
dann wurde das geöffnet, das Projekt, oder?
Nee, ich bin dann irgendwann ausgestiegen, so, weil das wurde dann auch immer mehr mit der Dokumentation, wie so in allen Bereichen, ne? Das ist immer mehr Papierkram und immer weniger direkte Arbeit und auch das Umfeld Schule war für mich dann auch zu anstrengend. So. Und dann konnte ich halt der spannendste Teil meines Arbeitslebens. Ich war 1,5 Jahre im Landesfilmarchiv und habe da die Filme archiviert. Das hat ja damals Dieter im Knauf gemacht. Alle Bremer gefragt, ob sie noch alte Super 8 Filme haben. Und die konnten sie also hinbringen. Dann haben sie es als DVD bekommen. Ja. Und wir haben die Filme archiviert und dokumentiert. Und das hat total Spaß gemacht, weil das so unglaublich vielseitig war, was ich da alles zu sehen bekommen habe.
Erzähl mal.
Also 60er Jahre, Teenager mit langen Haaren und diese Fellmäntel, die da irgendwo im Grünen sich rumgetrieben haben. Natürlich auch Szenen von Bremen selber, wie es früher aussah. Und das Spannendste war für mich so ein Film über Walfang aus der Anfangszeit des Films. Irgendwie, es waren so Schwarz-Weiß-Filme und dann sah man teilweise, wie die auf dem Schiff, das alles vereist war, diese Wanten und diese Taue. Und dann sah man halt auch, wie die Wale da ausgenommen haben und was die im Magen hatten. Und also wieder so aus dem Walmagen, dann auf einmal so ein Oktopus rauskam.
Dokumentarfilm, oder?
Ja.
War der schon fertig oder war das Rohmaterial?
Nee, das war Rohmaterial. Die haben ja irgendwie alles gesammelt und das hat Spaß gemacht. Und ich habe dann gedacht, ich könnte da bleiben, aber dann ging es doch nicht. Dann musste ich doch in die Bibliothek kommen. Da habe ich da noch 10 Jahre gemacht und es war auch ganz schön. Da kamen ja die Schulkinder und dann haben wir Bilderbuchkino mit denen gemacht und dann haben sie sich Bücher ausgeliehen und die haben sich auch total gefreut über die Bücher. Und
Bilderbuchkino müssen wir vielleicht einmal erklären, für die, die es nicht wissen.
Ach so.
Da werden einzelne Bilder über einen Beamer an die Wand geworfen.
Genau, die Bilder, die hatten wir halt teilweise abfotografiert aus den Bilderbüchern und das dann dort so vorgelesen, ne, und dann wie so eine Diashow.
Damit alle Kinder das Bild groß und schön sehen können.
Ja, und auch damit dieses Vorlesen lebendiger wird, ne? Dass sie die Bilder gleich dazu haben. Und die sind dann eben auch fasziniert, wenn da so eine große Leinwand ist. Und das hat auch Spaß gemacht.
Aber war das Grundschule, oder?
Ja, das war ein Kattenturm. Das war zwar da angegliedert ans Gymnasium, aber die meisten Kinder kamen da so als Gruppen so aus den Grundschulen. Ja, das ist dann mit Corona ist das dann erstmal alles zusammengebrochen. Und jetzt habe ich da aufgehört und das kümmert sich auch niemand um Nachfolge, also das ist so ein bisschen traurig, falls das hier jemand hört und sich da mal engagieren will.
Aber die Bibliothek gibt's noch?
Ja, die ist aber, glaube ich, mehr oder weniger geschlossen jetzt, also weil mein Kollege auch erkrankte und...
Bei auch Erkrankte höre ich schon raus, dass du vielleicht krank warst. Das hören wir gleich mal. Ja. Wir gucken erstmal in die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens,
okay.
Liebe Renate. Mhm. Du darfst dir die da, genau... aufmachen und 3 Zettelchen auswählen.
Blind oder was?
Ja, das Schicksal ist in deiner Hand.
Mhm. Darf man Witze über ihre Frisur machen, wenn sie nicht zu gemein sind? Ja.
Okay. Aber was für Witze?
Ein Witz?
Ich weiß jetzt nicht, was für ein Witz es da gibt.
Naja, wenn man genau hinguckt, dass hier das Grau natürlich schon wieder nachwächst.
Ja, die sind aber so rötlich getönt oder gefärbt.
Mit Henna.
Mit Henna, ja. Und man sieht, dass da ein bisschen Grau drunter ist.
Mhm. Ja, wenn es dann weiter wächst, ich bin ja immer ein bisschen faul mit dem Nachfärben, dann sieht es irgendwie scheiße aus. Da darf man dann keine Witze mehr machen.
Okay.
Wie viele Facebook-Freunde haben Sie? Boah, vor ein paar Jahren war ich mal aktiv bei Facebook. Und, keine Ahnung, vielleicht 50 oder so. Jetzt benutze ich das nicht mehr. Macht irgendwie keine Freude mehr. Brauche ich nicht mehr.
Ist einfach aus, der Reiz.
Ja, man kann das ja irgendwie nicht abmelden oder ich weiß nicht, wie es geht. Und ich will ja auch noch bei anderen manchmal rumschnüffeln, was die so haben. Und deswegen bleibe ich da erstmal.
Aber du
aber
bist nicht mehr aktiv.
Ich poste nichts und kriege auch nichts mehr. Worüber ärgern Sie sich im Alltag? Ach, das ist ein schönes Thema. Da kommen wir gleich zu meinen Empfindlichkeiten.
Ja, aber erstmal kurz und knackig, dass wir eine Antwort auf die Frage haben.
Über laute Motoren, über laute Automotoren, Motorräder, Laubpuster und sowas.
Also über Krach, über Lärm.
Mhm.
Schön.
Ja.
Und dann bist du hochsensibel?
Ich mache nicht so gerne Etiketten, aber ja. Ich fand so, ja.
Aber das ist keine Diagnose?
Also keine ärztliche, aber ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt und ja, das erklärt einiges. Ne? So.
Was erklärt es für dich?
Ja, die Schwierigkeit, mit manchen Situationen oder auch mit dem Alltag so zurechtzukommen. Die Erschöpfung, die manchmal resultiert. Zum Beispiel, ich bin ja immer nach Kattenturm gefahren mit dem Fahrrad.
Von wo?
Findorf. Also es sind 40 Minuten und ich habe mir auch die beste Strecke ausgesucht, so am Werdersee lang und dann hinten kann man auch eben noch viel durchs Grüne fahren. Ne? Und trotzdem gerade der Rückweg, wenn ich mittags durch die Stadt muss und war schon irgendwie ein bisschen kaputt und dann noch eine Feuerwehr oder so, das hat mir dann so richtig den Rest gegeben. Dann konnte ich den restlichen Tag vergessen, ne? Wenn das aber anstrengend war. Das sind so Dinge, an denen man dann leidet, ne? Wenn man so hochsensibel ist.
Also ist es schon eine Art Einschränkung oder was ist es für dich?
Also ich sehe es jetzt als eigentlich wie so eine Münze mit zwei Seiten. Ne? Also einerseits ist es eine Einschränkung, aber andererseits sehe ich dadurch auch ganz viele tolle Dinge, die für andere ganz unsichtbar sind. Ne? So zum Beispiel Zugvögel. Ne? Das ist für mich irgendwie so eine Quelle von Freude, ne? Wenn ich die im Herbst so höre oder wenn die wiederkommen, Kranich oder Gänse oder so. Und das höre ich. So, da ist mein Gehirn nach oben gestimmt. Das finde ich toll. Und dann gucke ich auch. Oder ja, viele andere kleine Dinge so, die ich wahrnehme, an denen ich mich freue, sei es Schattenspiele oder auch mal ein Insekt, einfach eine Stubenfliege mal richtig zu beobachten, das ist irgendwie, dann sieht man, wow, das ist auch ein Wesen, ne? Und die putzt sich und macht und tut, ne? Und also wenn ich die jetzt gerade beobachtet habe, kann ich die auch nicht totschlafen. Das ist das Schöne und deswegen habe ich mich jetzt damit so, habe ich damit Frieden geschlossen, ne? Mit der Hochsensibilität. Ja.
Aber trotzdem ist es, findest du es als Etikett nicht so, weil es einfach oft zu viel draufgeklebt wird oder was hast du dafür Vorbehalte?
Naja, man kann ja daraus auch so eine Art Identität machen, ne? Und ich bin so.
Ich kann nichts dafür.
Ich bleibe so und brauche mich auch nicht zu bemühen, irgendwie in bestimmten Bereichen mich zu bewähren oder so, ne?
Das, oder an das mir ist, zu arbeiten.
Deswegen. Ich lege eigentlich lieber alle Etiketten gerade ab, je älter ich werde. Und das ist auch ein Stück Freiheit. So.
Schön. Ich finde, Freiheit passt auch gut zu dieser Situation, in der wir uns begegnet sind da. Weil diese Weite des Blocklands, hier im Norden ist ja alles flach, ist schon schön. Also der Horizont ist ein Stück weit weg. Und seit neuestem gibt es ja auch die Möglichkeit, da mal auf diesen Müllberg raufzugehen. Habt ihr bestimmt auch gemacht, oder?
Gestern. Zum Abschluss. Das ist ja witzig, ja.
Metalhenge heißt das. Das sind so lustige Metallstelen von einem Künstler installiert worden, die an Stonehenge erinnern.
Das ist wirklich was Erfreuliches, finde ich, was da entstanden ist. Und ich freue mich auch immer daran, dass das noch nicht vandalisiert worden ist oder wenn nur minimal. Das finde ich klasse. Und auch die Qualität des Ganzen, ne? Also dieser Aufgang. Einmal für als Serpentine, für Rollstuhlfahrer vielleicht oder Kinderwagen oder was weiß ich. Oder dann kann man eben auch Stufen gehen, wenn man schneller sein will. Und alles irgendwie in hoher Qualität, sodass es auch ein paar Jahrzehnte hoffentlich erhalten bleibt.
Und ja.
Finde ich klasse.
Und bei Metallstählen ist Vandalismus auch schwierig tatsächlich. Ja. Die sind ja schon sehr massiv.
Ja, man kann die ja besprühen.
Ja.
Und man könnte auch Müll dort auskippen oder so.
Aber zum Müll auskippen ist ja nebenan genug Platz auf der Recyclingstation.
Ja, und also ich bin viel unterwegs mit dem Fahrrad und das ist ja eben dieser Weg ins Blockland. Wenn man erstmal die Autobahn gekreuzt hat, dann ist man sozusagen da. Ne? Und das finde ich auch super an Bremen und eben auch an Findorf, wo ich wohne. Ich wohne direkt da beim Zentrum Schlachthof, also ich bin 5 Minuten vom Park weg und
ja,
bin
das sofort ist ein großer im Grünen. Park, der Bürgerpark, ja.
Ja, das
Lebensqualität.
Schön, ja.
Hast du die Etiketten auch aufgedrückt bekommen über die Jahre? Oder hast du die selbst gewählt?
Nee, eher selbst geprägt. Ich kann das ja mal kurz anreißen. Also ich hatte eine sehr schwierige Kindheit. Ein schwieriges
im Heim.
Nee, liebenswerte Eltern, die total überfordert waren, die beide chronisch krank waren. 2 Geschwister, die beide psychisch krank waren und keine gute Grundlage mitbekommen, so für meine eigene Psyche. Ne? Und das hat sich halt geäußert, dass ich mich irgendwie in der Welt nicht so richtig wohlgefühlt habe und meinen Platz nicht finden konnte und auch gar nicht wusste, was mit mir los ist.
So. Aber so schulisch mitgehen, leistungsmäßig?
Das war der einzige Bereich, wo ich sehr gut war. Und
wo du funktioniert hast.
Ja, wo ich mir auch meine Anerkennung geholt habe, aber wo ich im Nachhinein auch sagen muss, jetzt kommt wieder so ein blödes Wort, irgendwie hochbegabt. Mm, ne? So,
okay.
Ich musste eigentlich nicht lernen, ich musste mich nicht anstrengen.
Es lief alles so?
Ich habe die Sachen irgendwie so aufgesogen, nicht alles, ne? So in Naturwissenschaften nicht so, aber Deutsch, die Sprachen und so, das war alles kein Problem für mich. Ne? Und deswegen habe ich das auch nie so richtig gelernt, mich anzustrengen und so.
Das ist sozusagen die Kehrseite.
Ja, ja. Und auch rauszufinden, was mache ich jetzt damit? Ne? So, wenn man auf der anderen Seite irgendwie instabil ist und auch die Ziele sich dauernd ändern und die Interessen sich dauernd ändern. Das ist auch eine fatale Mischung irgendwo. Ne? So, und das wurde ja damals auch nicht erkannt, dass man auch gesagt hat, die fordern wir mal ein bisschen, ne? Dass die dann nicht so da einfach immer nur so rumhängt. Und deswegen habe ich eben beruflich auch nicht so das
Gelbe vom Ei
vollbringen können, was ich von dem Potenzial her hätte eigentlich machen können. So.
Die chronische Krankheit der Eltern war körperlich oder auch seelisch?
Psychisch? Ja, beides. Also bei meinem Vater vermute ich mal irgendwie eine Kriegstraumata. Er hat also dann darüber nicht gesprochen, aber Albträume gehabt. So. Und
woher weißt du das? Hat er das gesagt?
Er hat meine Mutter gesagt, dass er immer so schreiend aufgewacht ist und eben auch kaum darüber gesprochen hat. Ne? Also mit mir hat er einmal darüber gesprochen. Das war dann aber ein schönes Erlebnis. Als der Krieg vorbei war, mussten die zurück und haben dann irgendwie so einen Wisch bekommen. Er konnte sozusagen eigenständig diese Reise zurück nach Deutschland machen, aus Griechenland war er, glaube ich. Und da hat er dann ging es immer darum, dass man den Russen nicht in die Hände fällt, sondern dass man dann in englische oder amerikanische Kriegsgefangenschaft kommt. Und da hat er, glaube ich, so ein Freiheitserlebnis gehabt. Dann hat er wirklich, da komme ich ja in Prag vorbei, dann gucke ich mir Prag noch an, ne, und welche Seite vom Fluss nehme ich jetzt, wo ist es sicherer, und das war, glaube ich, ganz toll für ihn.
Wie alt war er damals? Ne?
Wie alt war er damals? Er ist 22 geboren, rechne du mal.
23 bis 45?
Ja.
Anfang 20?
Ja, also die haben ja auch noch die ganze Nazi-Erziehung mitbekommen. Und
wie hat er das im Rückblick gesehen? Hat er darüber mal gesprochen?
Ja, also sehr kritisch natürlich, aber die konnten es irgendwie auch nicht so richtig verarbeiten, glaube ich. Zum Beispiel der Antisemitismus, der war ja denen ganz als Kindern eingeprägt worden. Ne?
In einer Phase, wo die sehr stark formbar waren.
Ja, ja. Und das ging ja auch über Bilder, ne? oder diese Filme. Ne? Und also die waren so weit, dass sie sehen konnten. Die konnten das halt immer noch spüren. Ne? Aber der Verstand hat natürlich gesagt, das war irgendwie absolut Horror. Ne? Und da war ja immer noch so dieser Widerspruch, in dem die gelebt haben. Ne? Und das habe ich auch als kleines Kind, erinnere ich mich so, wurde ja manchmal gesagt, oh, der ist ja Nazi und so. Und dann habe ich mal gefragt, was ist das denn, Nazi? Ne? So, weil ich gemerkt habe, da war so eine tiefe Bedeutung in diesem Wort. Konnte natürlich nicht so gut erklären, ein böser Mensch. So. Und also die waren schon beide sonst dann sehr friedliebend danach. Ne?
Und welche körperlichen Einschränkungen?
Och, die Details sind hier eigentlich nicht
okay,
so wichtig.
Nicht relevant.
So, einfach so.
Aber hatten halt chronische Leiden.
Ja, ja.
Was dazu geführt hat, dass sie nie ganz so präsent sein konnten, wie man sie es vielleicht hätte gewünscht als Kind.
Ja, die haben ja beide irgendwie, also mein Vater hat erst gearbeitet und dann wurde das so schlimm, dass man nicht wusste, ob er vielleicht stirbt. Und dann muss meine Mutter dann auch noch einspringen. Und da war immer so diese Unsicherheit. Ne, so.
Die dich geprägt hat.
Ja, ja. Und dann wollte ich natürlich nie so werden wie die. Und
also deine Rebellionsphase als Jugendliche?
Ja, ja. Da habe ich einfach viel gemacht, ne? So getrunken und gekifft und getrennt. Und ich habe das einfach gemacht. Ne? Ich habe auch nicht mehr gefragt. Und die haben auch nichts mehr gesagt. Aber ist alles gut gegangen. Also diese Trampgeschichten nach Paris und so.
Alleine?
Nee. Zu zweit, ja.
Mit einer Freundin oder mit einem
Freund? Ja, mit einer Freundin. Und die erste Sache war, als wir da waren wir auf der Autobahn und da hatten uns so Amerikaner mitgenommen, junge Soldaten. Und dann fing in Frankreich das Auto an zu brennen, so auf der Autobahn.
Oha.
Sind wir dann noch schnell raus. Ne? Ich habe nur gedacht, Hauptsache ich rette mein Gepäck. So, ne?
Und wie haben die reagiert?
Oh, die waren natürlich voll abgenervt und meine Freundin und ich haben gesagt, bloß weg jetzt. Ne? Wir wollen mit dem ganzen Ärger nichts zu tun haben und sind dann von der Autobahn irgendwie runtergelaufen und dann ins Land rein und zufälligerweise war dann da so eine Jugendherberge, wo wir übernachtet haben. Und wie wir dann weitergekommen, weiß ich nicht. Dann sind wir aber in Paris gelandet und ja, da haben wir dann, sind wir immer aufgegabelt worden von irgendwelchen Typen. So. Aber es ist immer alles gut gegangen. So. Da habe ich auch eine Geschichte drüber geschrieben.
Ja? Ja. Aber nicht veröffentlicht?
Ja, habe ich schon vorgelesen. Also ich habe um 2000 rum oder so, habe ich mich mit Schreiben intensiv beschäftigt und einiges an Geschichten geschrieben und auf Kleinkunstabenden auch öfter mal gelesen. Und das war eine von den Geschichten, die auch ganz gut angekommen ist. So. Trampen nach Paris.
Aber es sind keine Kontakte, die von damals noch bestehen, nach Frankreich?
Nee, zum Glück nicht.
Wieso? Waren die so verrückt, die Typen?
Ja, der eine war irgendwie Polizist, der hatte uns mitgenommen. Dann haben wir bei dem in der Wohnung geschlafen und mussten wir in einem Bett schlafen. Der kam dann nachts noch an und wollte was von uns und so. Ja, mussten wir uns noch wehren. Und dann waren wir irgendwo in so einem Club, haben da getanzt, aber wir hatten uns irgendwie auch, wir stanken, glaube ich. Also wir haben uns 2-3 Tage nicht gewaschen.
Okay, also das war dieses große wilde Abenteuer, wo du dann einfach auf eigene Beine gekommen bist und wo du dann, nachdem du vorher nicht so genau wusstest, wo ist mein Platz und wer bin ich und bin ja wie viele, dich einfach erlebt hast, ausprobiert hast und dann, und wurdest du dann gefestigt da?
Ja, aber es hat lange gedauert, ne? Also ich musste erstmal überhaupt rausfinden, was geschehen ist und...
Wie was geschehen ist?
Ja. Ich sag mal so, dass, also ich wusste nur, mir ging es irgendwie schlecht und ich wusste nicht warum. So. Und ich wusste ja auch noch nichts über Psychologie und so, ne? Sondern das kam ja erst später.
War das noch als Jugendliche oder schon als junge Erwachsene?
Als junge Erwachsene habe ich das dann rausgefunden. Ne? Okay. Also zum Beispiel war in mir die Überzeugung auch gewachsen, dass eben, das war damals auch teilweise so ideologisch, Kleinfamilie ist scheiße, das kann nicht funktionieren. Und ich merkte ja auch, es funktioniert nicht. Und ich habe das dann aber verallgemeinert. Und ich dachte, das ist bei allen so. Und
das waren die 68er.
Ja, ja. Und dass das auch anders sein kann, das habe ich dann erstmals in Finnland, also nach dem Abi, ich bin da irgendwie als Au-pair nach Finnland gegangen.
Wow. Cool.
Ja, das waren, glaube ich, nur 6 Wochen oder 2 Monate, weiß ich nicht mehr genau, jedenfalls im Sommer. Und da bin ich in so eine glückliche Familie reingekommen. Ne? Da also war was? Also Vater, Mutter, zum Junge und Mädchen und Großmutter war noch da. Ich bin aber irgendwie nicht damit klargekommen, ne? Weil das passte nicht in mein Weltbild, wo ich dann immer gedacht habe, die sind ja doof. Ne? Die Kinder waren ja niedlich, so mit denen ging es noch am besten. Aber ich bin damit nicht klargekommen. Weil ich so verwirrt war. So. Und ich habe dann viele Jahre später habe ich denen nochmal geschrieben und mich entschuldigt, weil die haben das ja auch irgendwie mitgekriegt. Ich war viel auf dem Zimmer, ich habe viel gelesen und ja, eben ein bisschen, also mit den Kindern mich schon beschäftigt, aber das merkt man ja, wenn da jemand da ein bisschen unentspannt ist. Ne? Aber für mich selber habe ich da sehr viele schöne Erlebnisse gehabt, auch Naturerfahrungen. Die sind dann immer auf ihr Sommerhaus gefahren am See und das war schon großartig, ne? So wirklich da total weg zu sein von allem und das habe ich da sehr genossen.
Ja.
Vorhin habe ich noch gedacht, ich habe ja gar nichts erlebt, aber jetzt dachte ich, habe ja doch einiges erlebt.
Und auf die Idee mit Finnland kamst du einfach so oder hat das auch eine Freundin gemacht? Oder?
Nee, das weiß ich gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich dachte einfach mal weg. So.
Und dann hast du dich irgendwann halt fürs Studium entschieden und bist ins wilde Studentenleben eingetaucht.
Ja, eher nicht. So wild war das nicht, weil ich eben da meine Probleme hatte. Ne? So konnte ich mich nicht so wirklich, was andere so da eine tolle Zeit hatten oder so. Das war eher schwierig, so dass ich dann...
War das wie so ein Schatten, der über dir hing?
Ja, oder wahrscheinlich würde man heute sagen Depression. Ne? Aber das war damals noch nicht so Thema. Ne? Das war, jetzt reden wir ja über die Anfang der 80er oder so. Und also irgendwann hat meine Mutter mir das dann so erzählt, dass ich als Baby halt in so einem Heim mal weggegeben war für ein paar Wochen, weil sie musste operiert werden und mein Vater konnte das nicht mit den Kindern. Die anderen Geschwister waren bei Oma und Opa und ich war halt noch zu klein und da war ich dann in so einem Aufbewahrungsheim, ne? Und da habe ich gedacht, ach so, ne? Ja, da liegt ist sozusagen der Hase begraben, so, weil... Jetzt weiß man das ja, ne, dass man Kinder nicht einfach da irgendwie rausreißen kann. Und
irgendwo in die Aufbewahrung geben können.
Ja, und meine Mutter war noch von dieser Nazi-Ideologie, von dieser Erziehungsideologie irgendwie geprägt. Und da, ja, da wird sie versorgt, ne? Und werden die Windeln gewechselt und man kriegt sein Essen und so. Und das war's dann, ne? Und da habe ich, glaube ich, irgendwie einen ordentlichen Knacks wegbekommen, so in meiner Psyche. So.
Das ist zumindest die Annahme. Oder konnte man ja, das irgendwie
also
nach...
Ja, also meine Mutter hat dann gesagt, als sie mich dann wieder abgeholt haben, habe ich die alle nicht mehr erkannt. So, oh. Ne? Und wollte dann nicht mehr zurück. So.
Und oh.
Das, und da das war sie dann ein bisschen schockiert.
So. Das war mit ein paar Monaten oder schon mit einem Jahr? Oder?
Anderthalb, glaube ich, war ich da. So ungefähr. Mhm.
Das heißt, du wolltest nicht zurück zu der Familie?
Scheint so, ja. Also ich, auf jeden Fall habe ich sie nicht mehr erkannt. Ne? Hat mich nicht gefreut oder so.
Okay.
Und dieses tiefe Gefühl der Resignation und der Ohnmacht, ne? So, das hat mich lange begleitet. Aber ich bin dran geblieben. Ich bin einfach dran geblieben und habe mich immer weiter bemüht, rauszukommen. Ne? Und mit Therapie, auch ich hatte auch einen Klinikaufenthalt. Ich bin jahrelang in Selbsthilfegruppen gegangen. Da möchte ich immer ein großes Lob für die Selbsthilfegruppen einlegen.
Ja, da, aber in welche geht man denn an der Depression?
Ja, da ist auch eine kleine Geschichte dran. Also ich war dann auch mit 23 bin ich einfach mal nach Sri Lanka gefahren, weil ich dachte, ich muss jetzt einmal raus. Meine Freundin hatte da schöne Sachen erlebt und dachte, das mache ich auch mal. Ist einfach hingeflogen.
Schöne, ne? Sachen heißt?
Strand und okay. Nette Leute und so.
Nicht jetzt irgendwie Transzendenz.
Nee, das kommt später. Und ach so, und da war ich dann aber auch so ziemlich verloren, so, aber da war mal in so einem Hostel so ein Amerikaner und der hat seine Geschichte erzählt, der war halt Alkoholiker und trockener Alkoholiker und hat dann einfach so erzählt, was, wie er da rausgekommen ist und dass er da über diese AA.
Anonymen Alkoholiker.
Ja. 12-Schritte-Programm und ich habe mir das angehört und habe total gestaunt, ne? Also auch, dass wir über solche Sachen gesprochen hatten, ne? Das kannte ich irgendwie gar nicht. Und dann hatte er noch so einen kleinen Zettel da, irgendwie nur für heute heißt das irgendwie, nur für heute will ich mich nicht beklagen, nur für heute will ich davon ausgehen, dass die Welt eine gute Welt ist. Also lauter solche, 10 solche Sprüche, ne? Das hat er mir dann geschenkt und dann... habe ich gedacht, ach scheiße, ich bin keine Alkoholikerin, ne? So, aber ich... Deswegen kann ich da nicht in so eine Gruppe gehen. Und als ich dann wieder in Oldenburg war, da habe ich dann rausgefunden, dass das eben auch für Essstörungen, ich hatte ja dann eine Essstörung mit Überessen, ne? Und dann habe ich rausgefunden, dass es das eben auch für solche Leute geht. Ne? Und dann bin ich da sofort hin und das war dann auch sofort, das habe ich manchmal in meinem Leben, ne? Dann weiß ich sofort, das ist es jetzt. Ne?
Okay.
Und saß da und die Leute sprachen über sich, ne? Und haben alles Mögliche zugegeben oder... Hoffnung gehabt oder...
Geteilt einfach, ja.
Ja. Und dann bin ich da auch jahrelang erst in diese essgestörten Gruppe und dann irgendwie gibt's Emotions Anonymous, also für Depressionen oder was, bin ich da hingegangen. Und
über Essen im Sinne von, dass du dann, musstest du spucken oder warst du einfach ganz
das hat arktisch? Sich dann später noch entwickelt, als ich davon gehört habe, dass ich auch wieder
entfernen kann.
Ja. Habe ich das eben auch ausprobiert. So. Und
also vorher warst du dick?
Ja, ich fand mich dick, nicht, also ein bisschen, ich hatte ein paar mehr Kilo als jetzt, so, ne? Aber ich habe total drunter gelitten und ich...
Worunter?
Einmal unter dem Gewicht, ne, weil so, man hat ja auch eine verzerrte Wahrnehmung, ne? Also, wo ich jetzt sagen würde, ist doch total in Ordnung, ne? Sieht doch klasse aus, gerade wenn man jung ist. Aber auch unter diesem Zwang, ne, so, das irgendwie so, ich wusste halt, da stimmt irgendwas nicht.
Du konntest nicht frei entscheiden.
Nee, wenn ich dann irgendwas im Kopf hatte, ne, dann musste ich das irgendwie, oder wenn ich irgendwas gesehen habe, einen leckeren Kuchen, dann musste ich das irgendwie haben. Aber ich wollte gar nicht so viel über den ganzen Müll sprechen. Aber
lass ihn mal einmal rausräumen, ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht. Aber wir waren stehen geblieben.
Ja, ich wollte einfach sagen,
bei dem Lob für die Selbsthilfegruppen.
Ja, mir ist es heute nochmal klar geworden, ne? Das ist ja etwas, was in Amerika entstanden ist. Die haben Prinzipien festgelegt, wie solche Gruppen zu laufen haben.
Sehr schematisch strukturiert.
Ja, aber dadurch, dass das so durchstrukturiert ist, gibt es die immer noch, ne? Und auf der ganzen Welt. Und da sind Sicherheiten eingebaut, zum Beispiel, dass man keine Spenden annehmen darf von außen, ne? Dass man sich nicht mit politischen Ansichten verbinden darf oder das ermöglichen, dass das einfach immer weiterläuft. Und ich finde, das ist so etwas wie so ein unterirdischer Strom, ne? Das ist ja eigentlich gar kaum sichtbar, außer in manchen Filmen, wo sich drüber lustig gemacht wird. Gibt's ja auch immer wieder. Aber was da geschafft wird in diesen Gruppen, ne? Und wie da Leute wieder...
Boden unter die Füße.
Ja, genau. Und auch Kontakte bekommen und Unterstützung bekommen. Ne? Das ist überhaupt nicht zu überschätzen. Ne? Das ist einfach großartig. Läuft aber alles ganz still. Ne? Es wird ja auch keine Reklame gemacht. Wenn man es sucht, kann man es finden. Ne? Ja. Aber das finde ich beeindruckend. Ne? Und das war so mein Anfang auf so einem Weg, eben auch an eine höhere Macht zu glauben, die da irgendwo ist und die mir auch helfen kann. So. Und das habe ich da gelernt. Ne? Und irgendwann war es dann gut. Dann bin ich in andere Sachen, andere Gruppen gegangen. Und
Yoga?
Ja, kam auch. Ja, auch Buddhismus lange gemacht. Und
ja, weil andere Gruppen klingt so, also andere Gruppen heißt andere Selbsthilfegruppen? War die Selbsthilfegruppenphase sozusagen für dich abgeschlossen.
Ja, wobei das auch kann auch immer mal wieder aufleben, ne? Aber also manche Menschen gehen ja ihr Leben lang dahin und sind ja dann auch sozusagen in so einer Art Service für die anderen. Ne? Also wenn man jetzt, sag mal, getrunken hat und 20 Jahre trocken ist, da kommt jemand hin, der immer noch trinkt. Ne? Dann ist es natürlich total wichtig, das zu sehen, ne? Dass man trocken bleiben kann. So. Und
aber lustig, dass das so eine Begegnung war in Sri Lanka mit einem Amerikaner, der dir dieses Dings da in die Hand gedrückt hat.
Ja.
Mit diesen Sprüchen, nur für heute.
Ja, so ist es manchmal im Leben. Ne? Das wie ein kleines Puzzleteil kriegt man oder sieht irgendwas und dann geht es irgendwie weiter.
Apropos Puzzleteil, Renate, du darfst dir jetzt mal einen Teil aus dem Koffer nehmen.
Okay.
Einfach deinem Bauchgefühl folgen, deiner Intuition, guck dir die Dinge an, die da drin liegen, entscheide dich für eins und dann erzählst du uns kurz, warum du das Ding da gerade mal rausgenommen hast. Jetzt zäufelst du dir einmal, das hört man nicht so gut, weil sie nicht am Mikrofon ist, deswegen beschreibe ich das. Aber sie guckt so ganz neugierig und jetzt fragt sie, was das ist. Das ist ein Teil eines Verbandskastens.
Was immer das ist, ein kleiner Drachen, würde ich sagen.
Renate hat sich entschieden, ein kleiner Drache, ja, das ist ein Stofftier, ist das,
ne? Ja, ein Stofftier mit Flügeln, lila Flügeln, ganz großen Augen.
Und so grün, goldig, schimmernd.
Da fällt mir gerade ein Gedicht zu ein von Rilke. So ähnlich wie, vielleicht sind alle Drachen unseres Lebens im Grunde Prinzessinnen, die nur darauf warten, uns einmal stark und mutig zu sehen. Vielleicht ist alles Schreckliche im Grunde das Hilflose, was von uns Hilfe will.
So in der Art.
Also Rilke macht es natürlich besser, aber auch so ein Gedicht, was mich begleitet hat. So.
Was dir zufällig begegnet ist oder hast du dich dann auf die Suche gemacht?
Ich habe als Kind schon immer Gedichte gerne gelesen und das hat mich so immer weiter begleitet.
Und du konntest dir die auch merken aufgrund
Ja, damals konnte ich mir die noch gut merken. Jetzt manchmal mache ich jetzt noch Versuche, welche auswendig zu lernen, aber geht nicht mehr so gut wie früher. Aber einige kann ich noch. Ja, und den Spruch finde ich gut, weil der sozusagen in das Dunkle irgendwie einen Lichtschall reinlässt. Und so interpretiere ich mein Leben heutzutage. Jetzt auch so, dass eben dieses Leiden, was ich irgendwie erleben musste, mich immer weiter angetrieben hat, da rauszukommen. Ne? So, und ich jetzt tatsächlich eine Grundlage gefunden habe, mit der ich gut leben kann und die auch übers Leben hinausgeht, so kann ich sagen.
Ja. Das bedeutet, dass du Teil eines großen Ganzen bist.
Genau, ja. Und das versuche ich immer mehr auch in die Erfahrung zu bringen. Ne? Jetzt nicht nur das,
wie geht das
zu wissen, sondern indem ich eine Intuition oder innere Stimme entwickle oder ein inneres Lauschen, was jetzt richtig ist. Das kann verschiedene Formen annehmen. Also einmal so wie gestern, ne? Das war irgendwie stimmig, da irgendwie mit dem Interview. So, da musste ich nicht lange
dazu sagen, ja.
Ja. Kann aber auch ganz andere Formen annehmen. So. Also das Lustigste, was ich mal erlebt habe, da bin ich auch mit dem Rad gefahren. Ich hatte gerade ein paar Ostereier geschenkt bekommen.
Aus Schokolade?
Schokolade. Da hatte ich das Gefühl, nee, jetzt fahr mal nicht so, wie du sonst fahren würdest, fahr mal diesen anderen Weg. Gut, dann bin ich da gefahren. Da saß da so eine Frau auf einer Bank, vielleicht in meinem Alter, ganz bunt gekleidet. Dann bin ich vorbeigefahren und habe Hallo gesagt. Oder hat sie Hallo gesagt, weiß ich nicht. Das war so, wir haben uns einfach gegrüßt. Dann bin ich weitergefahren, dann kam die innere Stimme, fahr zurück und schenk dir Ostereier. Ne? Da habe ich gedacht, das kannst du nicht machen. Ne? Und dann habe ich mich erstmal weiter hingesetzt auf eine andere Bank. Ne? Und dann dachte ich, meine Güte, was ist das denn jetzt und so. Und da habe ich da schon 5 Minuten mit mir gekämpft. Ne? Und dann dachte ich, wenn ich zurückfahre, ihr Ostereier anbiete und sie sagt, nee, dann weiß ich es wenigstens. Ne? Wenn ich es aber nicht mache, dann weiß sie es nie. Ne? Und dann sagt sie, okay, dann mache ich das. Dann bin ich zurückgefahren. Und sie dann ganz natürlich, ja gerne. So. Die hat sich gefreut, Die fand das nicht komisch und da hat sie mich auch irgendwann eingeladen, mich dazuzusetzen. Und ja, und dann haben wir gesprochen und das ging irgendwie unheimlich tief. Ne? So die hat da eben, will ich jetzt nicht ins Detail, falls sie das mal irgendwann hört, aber auch eine schlimme Krankheit und wir haben so...
Also sie hat sich geöffnet?
Ja, ja.
Dir gegenüber und hat dir einfach von sich erzählt?
Ja, ja.
Warum sie vielleicht auch da sitzt oder was sie gerade denkt oder was sie gerade... in sich
und,
hat.
Und die war halt auch Künstlerin so, und dann habe ich das später auch nachgeguckt und tolle Bilder hat sie gemalt. Mhm. Und wir hatten eben auch sozusagen die gleiche spirituelle Richtung. Ich möchte das jetzt nicht benennen, aber ich hatte so das Gefühl, ja, ob sie überhaupt so einen Glauben hat und so, dann habe ich das angesprochen, ne? Und dann hat sie gesagt, ja, das habe ich irgendwie auch schon gemacht. Ne? Und also das war wirklich so, boah.
Interessant.
Mhm. Und ich kenne auch Leute, die viele solche Dinge erleben, ne? Aber ich bin gerade erst dabei, das so für mich so zu entwickeln und dann eben auch dieses Vertrauen zu haben, auch wenn so eine verrückte Sache ich sowas machen soll, das dann einfach zu machen. Ne?
Und wo kommt dir denn her, die innere Stimme?
Also das ist dann wie ein Gedanke. Ne?
So, ja. Und glaubst du, dass es dann dafür für irgendwie einen Ursprung gibt, der außerhalb von dir liegt? Also ich glaube, der sowas wie Gott ist oder
ein Engel? Ich glaube, da ist nichts außerhalb von mir. Ne?
Das, in dir?
So, dann bin ich ja schon wieder getrennt. Ja. Ne? So, aber
etwas Göttliches so. In dir?
Ja, kann man sagen. Ja.
Warum willst du es nicht benennen?
Mit diesen Etiketten sind wir
gut,
da wieder.
Ah,
ne?
Okay.
Ich möchte keine Etiketten dafür haben und brauchen wir nicht. So.
Verstehe.
Da bin ich jetzt eigentlich so, diese innere Stimme immer weiter zu entwickeln. Ne? Und,
ja.
Und ich glaube, da wäre ich nicht, wenn ich jetzt diese Anfangsprobleme nicht gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie eher beruflich noch verwickelt in irgendwas. Ne? Dann hätte ich wahrscheinlich mehr Erfolg so vorzuweisen. Oder
da mehr Erfüllung gefunden.
Dann hätte ich wahrscheinlich auch eine Familie und Kinder habe ich beides nicht. Ne? So, und oh, keine Ahnung, das sind alle Hätte-Fragen, bringt es ja auch nicht. Aber, aber jedenfalls bin ich total damit in Frieden, wie das alles gelaufen ist, weil ich jetzt ja da bin, wo ich bin. So, ne?
Das und, hört sich so und, an, ja. Und musstest du auch noch durch einige Täler im Sinne von Leiden, Krankheit,
also körperlich eigentlich
vom nicht Krebs verschont geblieben.
Ja, ich habe immer viel psychische Schmerzen gehabt so, ne? Und hab ich auch immer gedacht, dann kriege ich vielleicht keinen Krebs, wenn ich das habe. Aber es kann natürlich auch beides geben so, ne?
Und die beiden Geschwister, über die sprechen wir nicht, weil die ja nicht dabei sind. Aber die haben quasi richtig Diagnosen und sind offiziell psychisch krank.
Ja, sind aber schon beide verstorben. So. Mhm.
Und hattest du über Medikamente nachgedacht? Oder war das dann in der Zeit noch nicht en vogue, als du entdeckt hast, dass die Depression...
Das war eigentlich immer mein Anspruch, das ohne zu schaffen. Und
warum?
Weil ich fühlen wollte. Ich glaube, ich wollte das fühlen. Und also Medikamente kriegt man auch eher, wenn man in psychiatrischer Behandlung ist. Ne? Und ich hätte durchaus die Möglichkeit gehabt. Ich habe vielleicht auch mal ein paar Wochen welche genommen. So. Und dann, das Ding bei mir war, dass das war oft so... drei Wochen schlecht und dann von einem Tag auf den anderen war es dann weg. Dann war es wieder gut. Ne? Und das hätte ich ja, wenn ich ein Medikament genommen hätte, hätte ich gar nicht gewusst, ist das jetzt daher, ne? Oder so. Und, ja. Und jetzt glaube ich, dass ich nicht mehr in so eine lange Phase irgendwie reingerate. Ne? Manchmal habe ich noch so Erinnerungen, ne? Ach ja, so war das. Ne? So, also wenn das mal so. Aber das ist dann relativ kurz.
Das heißt, du hast es quasi, bist du beim Berg, hast es im Griff, oder? Hast dich weiterentwickelt.
Ja,
so ist es
im Griff kann man es nicht sagen. Ne? Das ist ja eine Kontrolle. Kontrolle darüber gibt es ja nicht. Aber
du hast dich weiterentwickelt.
Ich habe mir eine Basis geschaffen, wo das nicht mehr, ist nicht von Belang. So.
Die stabil genug ist, um das auszuhalten, wenn solche, wo die gar nicht mehr so durchkommen, diese Momente.
Ja,
auf dieser Basis.
Wenn, dann finde ich das interessant. Ne? Mhm. Also ich weiß, dass ich, dass
da mir das neben diese dir
Erfahrung,
und guckst das dir an.
Ja, ja. Und diese Erfahrung ist halt, ich komme da immer wieder raus und die habe ich jetzt hier oft genug gemacht. In dem Moment fühlt sich dann schrecklich an und ewig und so, aber.
Und wie sind diese, also welche Zeitabläufe, welche Zyklen sind das? Ist das dann so, kommt das dreimal im Jahr vor oder zehnmal im Jahr oder?
Ach, ja, jetzt würde ich sagen, dreimal im Jahr, glaube ich, nicht.
Und dann zwischen 5 und 15
nicht mehr,
Tagen, oder
nicht mehr
oder
viel, so. Nee, das sind ein paar Stunden, so, ne? So als, einfach als Erinnerung, ne? So, ja,
als Anflug.
Ja, ja, so, ach ja, so ist das, ne? Auch um Menschen, die Depressionen haben, besser zu verstehen, ne? So. Das kann man ja nicht verstehen, ne? Wenn jemand keinen Antrieb hat oder nicht kann oder so, ne? Dann denkt man, mach doch einfach oder so. Ne? Aber das
geht nicht.
Das ist nicht so.
Mhm. Ja, spannend. Ja.
Ja.
Und aber wie viel Sprüche musstest du dir anhören? Wegen Single und keine Kids? Gar nicht.
Ach, ja, tatsächlich habe ich das nur einmal so noch nicht mal auf mich bezogen mitbekommen, dass solche Leute ja irgendwie egoistisch sind so und so komisch. Aber ja, ich merke schon, das ist schon schade, ne? So, also jetzt gerade bin ich ja irgendwie mit vielen Leuten, die ihre Enkelkinder und so bekommen, ne? Und das finde ich schon schade. Ne? Enkelkinder hätte ich schon gerne.
Aber halt
das war nicht in meinem Leben nicht vorgesehen, das wäre auch nicht gut gegangen. So. Und von daher.
Und die Beziehungen, die es gab, gab es, also darf ich das fragen? Mhm. Oder möchtest du das nicht? Musst du entscheiden. Ich weiß nicht, wenn das für dich ein Bereich ist, wo du sagst, nee, komm, das ist ein kleines Tabu.
Ich hatte durchaus Beziehungen oder relativ viele sogar, aber eben keine langen so. Aus einer Beziehung ist eine langfristige Freundschaft geworden, die bis heute besteht so. Und,
aber hast du da was ablesen können an den Verläufen, dass es da Muster gab, dass es da...
Nee, nur dass ich mir halt immer merkwürdige Menschen rausgesucht habe, die auch Schwierigkeiten haben. Ne?
Okay.
Also natürlich, ne? Das ist dann ja so. Ne?
Also konntest du es sonst, also musstest du es, also standst du dir im Weg mit deinen Etiketten, mit deinen Entdeckungen, mit deinen Schwierigkeiten oder war das eher unabhängig davon, dass einfach die Beziehungen nicht...
Ich glaube unabhängig davon, dass...
Nicht auf Dauer gut ging.
Ja, klappte irgendwie. Da war noch zu viel unbewusst, so, als das... Wobei ich sagen muss, das kann natürlich auch anders sein. Zum Beispiel meine Schwester, die ja viel größere Probleme oder offenbar sichtlichere Probleme hat als ich, die hat eine tolle Ehe geführt mit einem ganz tollen Mann, den ich sogar gut finde. Also das kann einfach auch so sein, ne? Wenn da irgendwie die Konstellation so stimmt und... Ja, damit können wir, glaube ich, das Thema beenden.
Ich hätte noch wissen wollen, ob du schon ein Ventil, einen Ansatz, einen Trick am Gucken bist, am Suchen bist, gefunden hast, um das gut zu handeln. Weil wenn du sagst, da ist ein Bedürfnis irgendwie, jetzt Enkelchen zu haben, aber es sind halt keine da, weil keine Kinder da waren. Ob du irgendeinen Kniff gefunden hast, ob du irgendwas ausprobieren willst, ausprobiert hast. Also Stichwort Leihoma oder
was? Ja, habe ich ausprobiert und... Das hat nicht so geklappt. Also es war ein total süßes Kind, aber hat nicht so zu mir den Kontakt aufgenommen. Und ich habe auch gemerkt, das ist tatsächlich schon wieder fast zu anstrengend. Ne? Also die sind ja auch nicht immer nur süß, sondern die sind ja auch schwierig. So. Und
in welchem Alter war das Kind?
4. Und auch die Verbindlichkeit. Ne? Weil das ist ja dann auch...
Anspruchsvoll.
Ja, dann möchte ich ja auch verbindlich sein, wenn ich sowas mache. Und dann habe ich davon Abstand genommen. Und das ist auch in Ordnung.
Und das heißt, du schmarotzt jetzt einfach bei Freundinnen?
Nee, ich habe überhaupt keine Kontakte mit Leuten, die Kinder haben.
Wenn die Enkel zu Besuch haben, kommst du auch mal rum?
Nee. Das ist irgendwie fehlte in meinem Leben so.
Gut, eine Leerstelle, die einfach da ist.
Ja,
die
ja.
einfach da bleibt.
Scheint so.
Und mit der du dich arrangierst.
Ja, das ist, muss wohl. Also könnte auch nochmal was anderes passieren. Vielleicht gehe ich auch nochmal in ein Wohnprojekt, wo dann Kinder da sind. Oder
es bin ich ja offen. Ne? Es ergibt sich mal was Ehrenamtliches irgendwo mit Vorlesen oder Kino oder so.
Ja, das wird sich, ich bin ja noch nicht so lange in Rente, aber das wird sich da wahrscheinlich in den nächsten Jahren zeigen. Also entweder mit Kindern oder eben mit Senioren. Ne? Das finde ich ja irgendwie auch total toll mit richtig alten Menschen. Ja,
die sind auch wieder fast wie Kinder.
Da werde ich mir irgendwas suchen wahrscheinlich. Ne? So.
Liebe Renate, wir schauen mal jetzt bitte, oder du schaust mal jetzt bitte in die Box mit den großen Fragen des Lebens. Darf sie wieder drei Zettelchen aussuchen?
Ja, wir sind doch schon bei den großen Fragen die ganze Zeit. Ist ihr Leben ein Abenteuer? Ich glaube, da will ich nichts zu sagen.
Och, schade. Ich muss mich immer zurückhalten. Ne? Ich hab schon gerade so die junge Renate an der Autobahn gesehen, wie sie durch die Böschung stiefelt, um von diesem brennenden Fahrzeug wegzugehen. Und ich denke mir, natürlich ist dein Leben ein Abenteuer. Und dann diese ganze Odyssee über dieses Suchen und Finden und Entdecken und Gruppe hier, Gruppe dort und dann da wieder ein Menschen, der in dein Leben kam und dann ist es doch wieder zerbrochen und dann die nächste Geschichte und dann... Der Wahnsinn im Job, der dich irre gemacht hat und
also, ja, danke.
Ich finde es schon ziemlich abenteuerlich. Also
ja, ist ja die Frage, wie es jetzt ist.
Ja, so, okay. Also, ja, das stimmt. So, ne? Also jetzt würdest du es eher nicht so als großes Abenteuer beschreiben, sondern eher so als plätschernden Bach.
Nee, also dann lieber so ein Wildbach schon. Ne?
Ja. Und wie wäre es, wenn es ein Abenteuer wäre? Dann wärst du so eine Extremsportlerin, die zum Beispiel Triathlon macht und viel unterwegs ist, auf Wettbewerben
dann teilnimmt. Nee, dann würde ich vielleicht auch mit dem Rucksack oder einfach so mal so losziehen, ne? So ungeplant oder mit dem Fahrrad und so.
Und das ist nicht deins.
Da irgendwo ist das so ein Traum von mir, ne? Oder diese Pilgern oder was weiß ich. Ne?
Aber du machst es halt gerade nicht.
Anscheinend nicht. Ne? Ich, also ich habe da auch Ängste. So, ne? Okay. Also ich bin auch gerne zu Hause.
Und schaust du jetzt lieber irgendwie im Fernsehen an als Doku?
Ja, wenn es sich ergibt. Ne? So, also Fernsehen ist jetzt auch nicht so meine Sache.
Aber okay, also kein Abenteuer.
Ja, wenn es kommt, dann kommt es. Ne? Dann gehe ich auch los. Ne? Aber das muss schon irgendwie so stimmig sein. Ne? Wie zufrieden sind Sie mit sich selbst? Das brauchen wir nicht.
Du kannst nicht alle wegsortieren, sorry. Also.
Wann sind Sie verführt worden im Leben? Ich habe, glaube ich, eher selber verführt.
Okay. Interessant, ja. Okay. Aber wurdest du nicht verführt, um zu verführen?
Das ist ja kompliziert. Außer es ist alles schon recht lange her. Eine nehme ich noch. Wer fehlt Ihnen? Na, das hatten wir auch schon, die Enkelkinder. Dann machen wir doch viel zufrieden mit sich selbst. Ich bin eigentlich ganz zufrieden.
Also auf der Skala von 1 bis 10. 1, absolut unzufrieden.
Das ist wieder so ein Etikettenschwindel, das mache ich nicht mit.
Einverstanden. Du, gib mir ruhig Kontra, Renate, wenn dir das nicht passt.
Ich bin sehr zufrieden, dass ich mit diesem schwierigen Anfang, den ich hatte, dass ich jetzt so oft sogar glücklich lebe, dass ich viele Dinge mache, die mir Freude machen, dass ich ein paar Bereiche habe, da würde ich mich gerne verbessern, zum Beispiel mit Ausmisten und Aufräumen und solche Sachen.
Und irgendwelche Hobbys? Was ist das, du lernst oder Fähigkeiten entwickelst?
Ich spiele seit einiger Zeit wieder klassische Gitarre. Das durfte ich in meiner Jugend lernen. Da habe ich gute Grundlagen und habe eine tolle Duopartnerin. Nehme jetzt wieder Unterricht und widme mich dem wieder mehr. Es war auch oft jahrelang gar nichts da in dem Bereich. Das ist total schön. Dann bin ich auch künstlerisch tätig und mache mit einer Freundin ein Postkartenprojekt, dass wir jede Woche zu einem Thema eine Postkarte gestalten und uns zusenden. Das ist sehr aktivierend. Und ja, damit bin ich sehr zufrieden. Da habe ich mir immer gewünscht, so ein bisschen dran zu bleiben an den Sachen. Und das ist jetzt so.
Ja, ist auch super.
Ja, und ich habe auch einen alten Wunsch, den ich als Kind vielleicht schon hatte und auch als Jugendliche und das, was ich damals nicht so erfüllen konnte, so befriedigende, tiefe Beziehungen so zu anderen Menschen. Ne?
So seelische Verbindungen.
Ja. Oder
Soulmates.
Ja, die teilweise, wo man sich gar nicht lange kennen muss, wo das gleich irgendwie eine tolle Verbindung ist.
Also eine Ebene entsteht.
Genau. Und ja, da habe ich mich immer damals nach gesehnt, aber nicht gefunden. So, und jetzt habe ich es gefunden. So, und das ist schon toll.
Und gibt es noch Etiketten, wo du richtig vorwarnen würdest? Wo du sagst, das ist eine Gefahr, wenn Menschen diese Etikette kleben? Oder jemandem umhängen oder anhängen? Oder wenn man sich die selber anzieht?
Also alles, was sozusagen in Stein gemeißelt ist, ne? Oder wo man davon überzeugt ist, so bin ich aber und das kann sich auch nicht ändern. Und
das ist gefährlich aus deiner Sicht.
Was heißt gefährlich? Ich glaube, das verzögert dann die Entwicklung. Ne? So, wenn ich jetzt so darauf bestehen würde, ich bin aber hochsensibel und dann mache ich aber dies nicht und das nicht und dann schränke ich mich auch selber ein. Ne? Oder ich kann ja auch durchaus mal die Erfahrung machen, mache ich auch ab und zu, ne? dass da irgendwie Lärm ist und das macht mir nichts aus. Ne? Und okay. Das sind ja auch schöne Erfahrungen dann.
Also so eine Restflexibilität ist da.
Ja.
Je nach Tagesform.
Restflexibilität.
Nicht gut?
Das ist ein bisschen zu klein. Ja, ich hoffe doch, dass da noch was da ist.
Also es ist ein großer Rest. Ich weiß ja nicht,
wie. Ja, jenseits der Etikette eben auch, die man hat, auch leben zu können. Also. Das will ich gerade, ob so etwas.
War das schwer für dich, als deine Geschwister gestorben sind? Waren die jünger oder älter?
Älter.
Sind die freiwillig gestorben oder absichtlich?
Darf ich das fragen? Nee, also die sind, also mein Bruder ist irgendwie mit dem Herzen irgendwie umgekippt. Okay. So, und da fand ich das schön. Also ich habe ihn ja auch nicht so oft gesehen, ne? Aber so einmal, der wohnte noch in Bremerhaven. Ich bin in Bremerhaven geboren und ein, zwei Mal im Jahr haben wir uns getroffen, ne? Haben uns auch ganz gut verstanden. Aber der war für mich jetzt nicht von Bedeutung so in dem Sinne und war auch ziemlich verwahrlost. Und ja, als er dann tot war, wurde er ja dann auch aufgebahrt und dann haben sie ihn rasiert und die Haare gewaschen und alles. Und dann sah er auf einmal richtig gut aus. Da dachte ich irgendwie, was für ein wunder, toller, gut aussehender Mann er eigentlich war. Ne? Und das konnte man aber sonst nicht so sehen. Ne?
Das ist ein starkes Bild. Ich muss dem gerade nachspüren. Was sich quasi auch jenseits der Etikette versteckt hat, hinter der Etikette-Verwahrlosung.
Ja, und auch ein ganz großes Herz. Er hat niemandem was zuleide getan. So. Und es war immer so, wenn ich nach Bremerhaven gefahren bin, dann sind wir auch so rumgezogen. Er ging immer den ganzen Tag so von einem Café, in Kneipe in die andere. Und der war da auch teilweise richtig gern gesehen und hat dann irgendwie was ausgegeben bekommen. Und ne, obwohl er so zerlumpt war, ne, weil er irgendwie doch eine gute Ausstrahlung hatte. Ne? Und deswegen finde ich auch nicht, dass sein Leben jetzt total furchtbar ist. Ne? Also da würde ich sagen, jemand, der wahnsinns Profit macht mit Waffenherstellung oder so, das ist viel schrecklicher, ne? als jemand, der da zerlumpt rumläuft und mit den Leuten freundlich redet. Ne? Und von daher bin ich so mit ihm ganz in Frieden. So.
Und die Schwester? Oder was?
Die Schwester war... ein schwieriger Fall, die hat mich eher gehasst, hat mich sehr gehasst, die hat auch gar keinen Kontakt gehabt, wollte sie nicht.
Als Teil ihrer Problematik, oder?
Ja, kann man so sagen. Und da war das aber so, als sie an dem Abend, wo sie gestorben ist, da habe ich mit Federn so ein ganz tolles Kunstwerk gemacht. Ich hatte ganz lange nichts gemacht. Und da habe ich mich vorhin mal hingesetzt und habe so Federn arrangiert und an so Zweigen und so. Und das war dann so, sah richtig toll aus, ne? Wie so ein Abheben. Ne? Und am nächsten Tag habe ich dann erfahren, dass sie gestorben war. Und da habe ich gedacht, oh, die hatte da irgendwie ihre Finger im Spiel. Ich habe da nicht an sie gedacht, ne? Aber das passte bei mir. So, das war wieder so ein Zufall, ne? Wo das total zusammenpasst. Ne? Und da war ich dann auch, habe ich sofort das Gefühl gehabt, jetzt ist Frieden. Ne? So, dass, wir konnten uns nicht mehr begegnen im Leben. Ich hatte immer gehofft, dass da noch etwas
Klärendes,
was passieren kann. Das war irgendwie anscheinend nicht möglich. Aber als sie dann da weg war, aus dem Körper raus, ich glaube ja nicht, dass da ein Mensch total verschwindet oder so, aber da habe ich irgendwie totalen Frieden gespürt so, und das war richtig toll. So. Jetzt ist es eher so schon wieder, dass es sehr weit weg ist, so für mich.
Liebe Renate, wenn du so einen Strich ziehst, wie fasst du es zusammen? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Die Suche nach dem anderen.
Nach dem anderen? Mhm. Ja, nicht nach dem anderen Ich, sondern nach dem anderen.
Nach dem anderen, also nach der anderen Welt, aber auch nach den anderen, nach den Menschen.
Weil es das Ich eigentlich gar nicht gibt.
Ja, das würde ich jetzt nicht so betonen. Also das ist eben das, was aus meiner Kindheit kam, dass ich da irgendwie sehr unzufrieden war mit dieser Welt und habe immer nach was anderem gesucht. Ne? Und so, und jetzt habe ich das andere auch gefunden. So. Sei es, das in einem höheren Zusammenhang aufgefangen zu sein oder sei es, Menschen zu finden, mit denen ich das teilen kann. Oder im Verhältnis zu mir selber zu wissen, dass ich nicht meine Probleme bin, ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin irgendwas anderes. Genau.
Auf jeden Fall bist du Gast gewesen bei Eine Stunde Reden. Ein Podcast von Bremen 2. Ich bin sehr, sehr beseelt, wenn ich das so sagen darf. Das war eine tolle Reise heute mit dir, für mich. Mich berührt das immer so ein bisschen, wenn jemand so ein Suchender ist. Mhm. Und ich persönlich finde das spannend und aufregend. Mhm. Aber ich spüre auch, bilde ich mir vielleicht auch ein, dass da viel Mühe bei ist. Mhm. Das finde ich immer ein bisschen hart auszuhalten.
Muss aber nicht unbedingt sein. Es gibt auch andere, die das leichter.
Aber bei dir ist Mühe dabei.
Immer weniger.
Das hört sich gut an. Ein zentrales Thema bei Renate war ja Depression. Deswegen empfehle ich jetzt zum Weiterhören die eine Stunde Redenfolge Depressionen können ein Arschloch sein. Das ist ein Zitat von Lars Janssen. Ein junger Mann, der seine Geschichte erzählt. 20 war der, als wir zusammen geschnackt haben. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Ich habe noch einen Podcast-Tipp. Die politische Stimmung im Land ist ja aufgeheizt. Viele fühlen sich von der Politik übersehen oder unverstanden. Rechte machen Stimmung. Und in diese Gemengelage kommt Sarah Wagenknecht mit ihrer neu gegründeten Partei BSW. Sie könnte den Politikbetrieb ordentlich durcheinanderwirbeln. Aber wer ist diese Frau, die mit ihrer scharfsinnigen Rhetorik viele Menschen begeistert und die andere als Populistin und als Gefahr sehen? Der Mitteldeutsche Rundfunk, der MDR, hat dem Phänomen Sarah Wagenknecht einen Podcast gewidmet. Den finden Sie hier in der ARD Audiothek.